Buch des Propheten Jesaja aus dem Kapitel 35, ein paar Verse lesen von Vers 2 bis Vers 7, wobei ich bei dem Vers 2 der letzte Teil, da beginnt es eigentlich. Der erste Teil von Vers 2, das ist noch ein Bezug auf davor. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Und jetzt beginnt der Text, den ich ausgewählt habe. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zur Wasserquelle. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Ihr Lieben, das ist ein Text, der mir aufs Herz gefallen ist für diesen Sonntag hier. Und es ist ja zunächst einmal ein Wort, das an das Volk Israel gerichtet ist. Das ist immer wichtig, wenn wir einen alttestamentlichen Text lesen, dass wir uns immer dessen bewusst werden, die erste Adresse ist Israel. Und wir nehmen Israel diesen Text nicht weg, wenn wir ihn auch auf uns beziehen. Er ist auf Israel gerichtet, aber er ist natürlich in einer bestimmten Situation, aber es ist auch ein Wort Gottes an uns und ich empfinde das, habe das so empfunden, dass das irgendwie ein Wort ist, das gerade in dieser Zeit, in dieser Zeitspanne, in der wir leben, gerade auch als Gemeinde und hier und in Wiener Neustadt, dass ein Text ist, der für uns ein aktuelles Wort ist in unsere Situation hinein. Und so möchte ich das einfach auch nehmen als ein Wort, das der Herr direkt zu uns spricht. Er spricht es zu Israel, aber eben auch jetzt direkt in unsere Situation hinein. Und so wie es für Israel dieses Wort eine Bedeutung hat, die ja nicht nur in einer Situation sich erfüllt, wie die meisten Prophetien haben eine Mehrfacherfüllung. Es beginnt, es nimmt zu, es nimmt noch mehr zu bis zu einer Vollendung. So ist das auch hier, dass ich denke, dass sich hier mehrfach diese Verheißung, die hier steht, erfüllt. Nun, dieses Wort ist gekennzeichnet dadurch, von Vers 2b oder c an bis zum Vers 7 an. Das ist so ein dreigliedriges Wort. Ich möchte es euch nur so ein bisschen griffig vor Augen führen. Es beginnt mit einer Verheißung, geht über in eine Aufforderung und endet in einer Verheißung. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, weil das auch etwas aussagt über die Einbettung dessen, was dann in der Mitte steht, mit Vers 3 beginnend. Also diese Aufforderung anzupacken, wenn man es jetzt mal einfach ausdrückt, die müden Hände zu stärken und so weiter, das ist eingebettet in eine Verheißung davor und danach. Und davon bezieht auch dieses Wort in der Mitte seine Motivation. Darauf komme ich noch. Das ist sehr, sehr entscheidend. Also das, wo ich denke, dass Gott auch zu uns hineinspricht in unsere Situation, dass er uns mitteilen möchte und sagen möchte, das, was hier in Vers 2 am Ende steht, sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Ich möchte das einfach nehmen als eine Botschaft für uns. Sehen werden sie, wir, die Herrlichkeit Gottes, die Pracht unseres Gottes. Das ist ein Wort, das ja auch gedeckt ist durch eine ganze Fülle auch von Verheißungen, die wir unabhängig von diesem Wort ja auch bekommen haben. Und ich denke mir, ihr Lieben, sehen werden sie die Herrlichkeit Gottes. Wenn Gott etwas vorhat zu tun, das ist immer etwas Neues. Wenn er was tut, das ist nicht nur eine Wiederholung. Sondern wenn er etwas vorhat zu tun, dann kündigt er es vorher an. Das ist so. Das ist das Wesen unseres Gottes. Wenn im Alten Testament Gott sich selber vergleicht vor den Augen oder vor den Ohren Israels im Zusammenhang mit anderen Göttern, die ja gar nicht Götter sind, dann zeigt er den Israeliten und den Völkern, dass sich der wahre Gott, der einzig wahre Gott darin als wahr erweist, dass er etwas voraussagt und es hält. Das können die toten Götzen nicht. Daran können sie erkennen. Es gibt keine Vorhersagen von Göttern, weil es gar nicht gibt. Die Tatsache, dass Gott lebt, zeigt er darin, dass er Dinge sagt und dann tut. Und dass er es vorher sagt, bevor er es tut, damit man weiß, er hat's getan. Sonst würde man es vielleicht gar nicht so einordnen. Und das ist auch hier so, sie werden sehen. Also das heißt, die Augen des Volkes werden darauf gerichtet, unsere Augen sollen darauf gerichtet werden, dass Gott etwas vorhat zu tun, weil er der Herr der Geschichte ist, er der Herr der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das, was er morgen tun möchte, das sagt er in Umrissen, manchmal konkret, manchmal in Umrissen, sagt das heute. Und ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das auch so in diesem Sinne wahrnehmen, dass Gott etwas sagt, heute für morgen. Und was er hier ausspricht, hat etwas zu tun damit, dass er etwas ankündigt, was mit dem Erscheinen seiner Herrlichkeit zu tun hat. Es wird hier zunächst einmal ganz allgemein gesagt, sie werden sehen die Herrlichkeit des Herrn. Wird nicht mehr dazu gesagt, nur sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und dann in Vers 5, jetzt nicht aufschlagen, wir kommen gleich drauf, wird das noch ein bisschen aufgeschlüsselt und aufgezählt, in welcher Weise sich die Herrlichkeit auch zeigen wird. Aber wenn es heißt, die Herrlichkeit, ihr Lieben, was ist die Herrlichkeit Gottes? Lasst mich das ganz einfach so ausdrücken. Die Herrlichkeit Gottes ist die Ausstrahlung seines Wesens. Die Herrlichkeit Gottes ist die Ausstrahlung seines Wesens. Das heißt, was von ihm ausgeht und das, was von ihm ausgeht, das verändert ununterbrochen die Umgebung. Aber was dabei wichtig ist, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, dann müssen wir immer verstehen, die Herrlichkeit Gottes ist gebunden an seine persönliche Gegenwart. Er sendet nicht seine Herrlichkeit vom Himmel herunter und lässt sie hier irgendetwas tun, so wie wenn er etwas von sich auf die Erde sendet. Nein, die Herrlichkeit des Herrn ist an sein Wesen gebunden. Das heißt, wenn die Herrlichkeit Gottes irgendwo sichtbar wird, erscheint er selber. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Herrlichkeit Gottes ist immer gebunden an ihn selber, an seine Gegenwart. Ihr Lieben, und die hat verschiedene Ausdrücke. Zum Beispiel im Alten Testament wird öfters davon geredet, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde in einer Wolke. Wenn wir den Auszug aus Ägypten nehmen mit dieser Wolkensäule oder auch Feuersäule, auch Feuer ist ein Bild dafür, für die Ausstrahlung des Wesens Gottes, dann hat Gott nicht ein Wölkchen befohlen, dass er, also ein Regenwölkchen befohlen, dass er jetzt den Israeliten vorausgeht, sondern er selber ist in dieser Wolke. Als dieser brennende Dornbusch war und er die Herrlichkeit Gottes in dem Feuer, er selber war in diesem Feuer. Als die Stiftshütte sozusagen eingeweiht wurde und der Tempel kam, die Wolke der Gegenwart Gottes so stark, dass die Priester gar nicht hinein konnten. Das war nicht ein Wölkchen, dass er halt hindirigiert hat, so dieses Wölkchen möchte ich jetzt dorthin sein, ich bleibe im Himmel, aber da ist ein bisschen etwas von mir. Nein, es ist seine Gegenwart. Ich meine jetzt nicht, dass die Gegenwart Gottes sich ihm in einer Wolke zeigt, aber es ist manchmal so gewesen. Auch in der Azusa Street haben sie das erlebt, diese Wolke der Gegenwart. Aber das war auch nicht nur einfach ein Nebel, der daher im Raum war, sondern das war nur ein Zeichen, dass er da ist. Seine Gegenwart. Und diese Gegenwart ist immer etwas, was enorm sozusagen ausstrahlt und das darum geht, dass sozusagen überall dort, wo die Gegenwart Gottes zunimmt, und das ist eigentlich die Zusage, ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen, ihr werdet eine Zunahme der Gegenwart Gottes erleben. Er ist ja schon da. Wir gehen ja nicht von Punkt Null aus. Er wohnt in uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind Wohnung für Gott. Er ist ja schon da und er ist auch jetzt schon da, aber er nimmt noch zu. Und wenn er sagt, ihr werdet die Herrlichkeit sehen, dann ist das für morgen etwas. Etwas, wo seine Gegenwart zunimmt. Und wie gesagt, wir haben Verheißungen, die uns auch zeigen, dass diese Gegenwart Gottes zunimmt, dass etwas durch diese Gegenwart geschehen wird. Diese Ausstrahlung seines Wesens, wenn er seine Gegenwart verstärkt, wenn seine Herrlichkeit verstärkt wird, wird enorme Auswirkungen haben. Viel mehr noch, als es jetzt ist. Aber jetzt ist es auch schon da. Nur ich glaube, dass wir damit rechnen dürfen, dass wir es erwarten dürfen, dass wir es erbitten dürfen, dass diese Herrlichkeit zunehmen wird. Und wo diese Herrlichkeit zunimmt, dort geschehen Veränderungen. Das ist das Eigentliche. Nicht eine Wolke ist das Eigentliche, sondern die Veränderungen. Wenn er da ist, geschieht etwas. Da verändert sich etwas. Da wird das sozusagen in Menschen etwas verändert. In Familien, in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einer Region. Da geschehen Durchbrüche. Da geschehen Aufbrüche. Was auch immer man sagen kann. Und genau das ist es, ihr Lieben, was uns Gott verheißen hat. Eine neue Dimension seiner Gegenwart. Und wir dürfen in diese neue Dimension aufbrechen. Und wir haben auch diese Verheißungen für die Stadt Wiener Neustadt. Und es ist ja wirklich interessant, dass wir gerade in diesem Jahr hat die Stadtgemeinde einen Flyer herausgebracht. Der schaut so aus. Und dieses Jahr 2018 wurde zum Jahr des Aufbruchs deklariert. Natürlich ist das jetzt gemeint nicht im geistlichen Sinne, so wie wir es verstehen, sondern auf die Landesausstellung 2019 hin. Aber dieses, was im Natürlichen geschieht, hat immer auch eine übernatürliche Bedeutung. Und uns öffnet Gott die Augen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam unsere Augen uns öffnen lassen dafür, dass Gott auch hinter dieser Sache steht und dass er im Natürlichen etwas andeutet, was er im Übernatürlichen tun möchte. Das ist jetzt nicht nur auf dieses Jahr allein bezogen, aber es ist auf die Saison, in der Zeitspanne, in der wir sehen, leben, gibt es etwas, wo Gott sagt, ich will, dass in dieser Stadt zum Beispiel ein geistlicher Aufbruch entsteht. Und das steht 2018, Jahr des Aufbruches, und da links oben steht Leben in Neustadt, nicht wieder neu, Neustadt, und neu ist fett gedruckt, also weiß, ja. Neues Leben in Wiener Neustadt. Und da unten auf der rechten Ecke, da heißt es, Wiener Neustadt neu wieder färbegedruckt gestalten. Also hier werden im natürlichen Dinge Dinge vorbereitet oder ausgesprochen, die unsere geistlichen Ohren öffnen müssen, dass Gott zu uns spricht. Also es ist sehr interessant, dass auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser Vorbereitung für die Stadt Wiener Neustadt auch der Bürgermeister in einer Vorstellung gesprochen hat darüber und gesagt hat, er glaubt, dass diese Landesausstellung wird eine Trägerrakete für Wiener Neustadt sein. die etwas in Bewegung bringt, und er ruft Neustadt auf, gemeinsam etwas, eine Bewegung zu starten. Ja, eine Bewegung zu starten. Und das Motto dieser Veranstaltung heißt ja Welt in Bewegung. Also es geht überall etwas um Aufbruch, um Bewegung, um etwas, wie wenn der Bürgermeister oder die Verantwortlichen dieser Stadt neues Leben einhauchen möchten. Wir erinnern uns an dieses Bild von der Uli, diese Vision, wo Jesus seinen Leib auf diese Stadt gelegt hat und ihr Leben eingehaucht hat. Ihr Lieben, das kann nur der Heilige Geist. Die Bemühungen sind ja weltlich gedacht. Das wird nicht diese Bewegung, die da der Stadt ausgelöst wird, können ja nicht das ersetzen, was durch den Heiligen Geist geschieht. Aber für uns ist es ein Bild. Gott lässt das zu. Ich bin überzeugt davon, dass er da seine Finger drinnen hat, weil er uns, die Christen in dieser Stadt und dieser Umgebung, aufmerksam machen möchte, was er vorhat. Ihr werdet seine Herrlichkeit sehen. Sehen. Es wird Auswirkungen haben. Und so wie im Natürlichen, so auch im Übernatürlichen. Und das wird etwas zum Ausdruck bringen, was etwas startet. Und ich glaube, dass wir da auch in besonderer Weise gerufen sind, dass wir da uns auch hineinbegeben dürfen. Und nun vielleicht die Verse 5 bis 8, wenn du die jetzt nimmst. In diesen Versen 5 bis 8, das ist so die Klammer. Das erste war, ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Und jetzt kommt in Vers 5 bis 8, nach dieser Aufforderung, über die wir dann gleich sprechen, noch einmal eine Verdeutlichung, eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, die darauf hinweisen, wie die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes seiner Gegenwart sein wird. Wenn er da ist, wenn seine Gegenwart zunimmt, noch einmal, er kommt nicht zum ersten Mal, er ist schon da. Nur, dass wir das nie vergessen. Wir müssen immer dankbar sein für die Gegenwart, die wir schon erleben, aber es gibt ein Mehr. Und das ist es, was der Herr uns prophezeit, dass es da ein Mehr gibt. Dann heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Dann werden die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Ihr Lieben, diese Worte, die hier stehen, die sind doppelsinnig gemeint. Sie sind im übertragenen Sinn und im wörtlichen Sinn gemeint. Das ist immer so. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Das heißt, wenn die Herrlichkeit Gottes zunimmt, zum Beispiel in der Gemeinde, zum Beispiel in der Stadt, wofür wir ja so eintreten, dann wird das Augen öffnen. Menschen, die blind sind für die Wirklichkeit Gottes, deren Augen werden aufgedehnt, ihre Decke wird von ihnen abgenommen und sie werden ihn erkennen. Ihr Lieben, es wird sicher so sein, dass viele in dieser Stadt, und das heißt für die ganze Region hier, werden sehen. Sie werden ihn erkennen. Sie werden anfangen, Dinge mit anderen Augen zu sehen. Die Augen des Herzens werden geöffnet, wie Paulus sagt. Und das wird für viele dazu führen, dass sie sich hinwenden zu Jesus. Die taub sind, deren Ohren taub sind für die Wirklichkeit Gottes, für das Reden Gottes. Die Ohren werden aufgehen und sie werden in verschiedenster Weise die Stimme Gottes hören. Sie werden erleben, dass Gott lebendig ist, dass er spricht durch sein Wort, durch alle möglichen Dinge. Er wird als redender Gott hörbar werden, weil die Taubheit aufgeht. Die Stummen, die vielleicht verstummt sind wegen ihrer Lebenssituation. Manchmal gibt es so Situationen im Leben, wo man einfach verstummt. Da bleibt einem sozusagen die Rede weg. Man wie abgeschnürt. Sie werden erleben, dass Gott eingreift in ihre Situation und dass sie jubeln beginnen. Die Stummen werden jubeln, weil Gott ihr Leben so auf den Kopf stellt, dass er sie herausholt aus dem. Die Lahmen werden springen, wie es hier heißt. Wie viele Menschen sind lahmgelegt, einfach weil sie keine Hoffnung mehr haben, weil es trostlos ist in ihrem Leben, weil die Not so groß ist, weil sie verzweifelt sind und was auch immer. Und diese Lahmen werden erleben, wie die Herrlichkeit Gottes sie berührt und sie aus diesem Zustand herausholt und sie werden springen. Also es wird neues Leben sein und es wird Wasser hervorbrechen in der Steppe. Das heißt, jene, die verdursten, sie verdursten, weil sie keinen Sinn in ihrem Leben finden. Und für vieles andere, was einen Durst ausmacht, der nicht gelöscht wird und sie haben Durst. Und es werden Bäche kommen. Also lebendiges Wasser, das sie erfrischen wird. Also alles Bilder, die deutlich machen, dass Gott etwas vorhat, was belebt. So wie wenn Gott dieser Stadt ein neues Leben einhauchen möchte. So wie in diesem Bild. Ich bin wirklich überzeugt, dass das geschehen wird. Und dass wir schon dabei sind, in einen Aufbruch hinein, schon einige Zeit. Aber ich habe das Empfinden, dass etwas zunimmt. Auch an Geschwindigkeit zunimmt. Auch an Deutlichkeit, an Sichtbarkeit. Sie werden die Herrlichkeit Gottes sehen und sie werden sie erkennen. Und das Ganze gilt natürlich auch in einem physischen Sinne. Diese Herrlichkeit Gottes wird begleitet werden durch Zeichen und Wunder. Ich bin überzeugt, dass wir Zeichen und Wunder erleben werden wie nie zuvor. Dass tatsächlich Blinde sehend werden, physisch. Dass Taube hörend werden, dass Lahme, Gelähmte aufstehen werden. Ich bin überzeugt, dass das geschehen wird und dass es auch so gemeint ist, diese Verheißung, nicht nur im übertragenen Sinne. Es ist interessant, dass Jesus, als er auf Erden war, kamen eines Tages die Jünger des Johannes des Täufers, der im Gefängnis war, und die Jünger des Johannes des Täufers kamen zu Jesus und sagten, sag einmal, bist du es, der da kommen soll? Johannes der Täufer ist im Gefängnis und er möchte genau wissen, bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt ihnen, geht zurück und berichtet, was ihr seht und hört. Und dann zitiert er diese Stelle, genau diese Stelle, wo Taube hören und Blinde sehen und so weiter. Genau diese Stelle. Und das hat er die ganze Zeit getan, physisch. Also diese Herrlichkeit Gottes, ihr Lieben, die wird eine Ausstrahlung haben, die bis ins Physische hinein, bis in Zeichen und Wunder hinein sich verdeutlichen wird. Aber nicht nur, das ist nur ein Teil von dem, wie sich die Herrlichkeit. Es werden Menschen umkehren und Buße tun, weil sie erkennen, was in ihrem Leben falsch ist. Diese Herrlichkeit Gottes wird dazu führen, dass Menschen eintreten in ihre Berufung, wozu sie eigentlich geboren wurden. Sie werden plötzlich etwas erkennen. Diese Herrlichkeit wird eindringen in die Gesellschaft, in die Schulen, in die Ämter, in die Politik, in die Wirtschaft, ganz egal wohin. Es gibt keine Grenze für die Herrlichkeit. Und es ist wichtig, dass wir es auch so erwarten, dass es eine Atmosphäre auslöst, in der Gott Dinge tut, die wir so bis jetzt noch nicht erlebt haben und wo Dinge verändert werden. Nicht nur an dieser und dieser, sondern überall mehr und mehr. Das kann verlaufend geschehen, das kann in kleinen Portionen geschehen, das kann langsam geschehen, es kann schnell geschehen, es kann plötzlich geschehen. Das ist alles nicht die Sache, um die es geht, sondern dass wir diese Verheißung, die Gott uns hier gegeben hat, ernst nehmen. Und ich möchte mich selber ermutigen und mit mir auch euch, dass wir diese Verheißung auch irgendwie ernst nehmen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir werden seine Pracht sehen. Sichtbar wird es werden. Ihr Lieben, wenn die Herrlichkeit Gottes zunimmt, dann ist eines unmöglich, dass man sie nicht sieht. Ja? Wenn sie zunimmt. Es gibt eine unsichtbare Herrlichkeit Gottes, aber diese Herrlichkeit Gottes, wenn sie unsichtbar ist, ist sie vielleicht jetzt bezogen auf uns selber, aber in uns, wir selber spüren diese Herrlichkeit. Wir sehen diese Herrlichkeit, wir erleben sie durch Veränderung. Und ihr Lieben, das ist ganz wichtig, die Herrlichkeit Gottes hat vor, zu verändern. Die Herrlichkeit Gottes hat nicht bloß vor, dass wir, dass wir in wunderbaren Gefühlen schwelgen. Das ist nicht der Punkt, dass wir sagen, ah, das ist so schön, wenn Gott da ist. Aber sonst passiert nichts. Das kann auch unsere eigene Einbildung sein. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich und manifestiert sich in Veränderung. Wenn wir miteinander sozusagen die Herrlichkeit Gottes nur darin manifestieren, sehen, dass wir uns wohlfühlen in seiner Gegenwart, sagen wir mal im Lobpreis, das ist zu wenig. Es muss Veränderung geschehen. Die Veränderung ist es, die irgendwo deutlich macht. Und dazu hilft uns auch der Lobpreis, dass er uns in diese Atmosphäre hineinbringen lässt und Glauben stärkt. Das ist das Entscheidende. Der Glaube muss gestärkt werden, dass Veränderung geschieht. Und dazu ist Lobpreis und Anbetung auch in dieser Form des Singens eine ganz, ganz wichtige Sache. Und nun, eingebettet, ihr Lieben, in diese zwei Verheißungen am Anfang, ihr werdet die Herrlichkeit sehen und dann wird der Lahme springen und so weiter und so weiter, also eine Ausformung dieser Herrlichkeit, ist nun eingebettet eine Aufforderung. Eine klare und eine sehr deutliche Aufforderung, gehen wir jetzt auf Vers 3 und Vers 4 zurück, wo das nun beschrieben wird, wo dann Gott sagt, also zuerst, davor hat er gesagt, ihr werdet die Herrlichkeit und die Pracht Gottes sehen. Und dann heißt es, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Ihr Lieben, man könnte es so auch sagen, und das ist, ich sage das einmal jetzt mit meinen Worten, weil ich fest überzeugt davon bin, dass diese Worte, die hier eingebaut sind, in diese Verheißung zu tun haben mit dieser Verheißung. Also wenn man es jetzt so sagt, würde es heißen, ich werde meine Herrlichkeit unter euch verstärken. Darum stärkt die Hände. Merkt ihr, das klingt ganz anders. Darum stärkt eure Hände, eure müde gewordenen Hände. Das heißt, die Motivation, dass wir anpacken, dass wir aufstehen, dass wir vorangehen, dass wir uns einbringen, die Motivation kommt von dem, dass Gott gesagt hat, ich komme zu euch, ich werde etwas tun. Darum, weil ich etwas tun werde, tretet ein in das Werk, das ich tue und stärkt eure Hände. Ihr Lieben, solche Worte hört man viel zu oft, abgesetzt von dieser Einbettung, manchmal als Anklage. Ihr tut ja eigentlich gar nichts im Reich Gottes. Jetzt steht's doch endlich einmal auf und tut's endlich etwas. Das ist Anklage. Aber so spricht Gott nicht. Er sagt nicht, ihr Faulpelze, jetzt tut's doch endlich einmal etwas. Unabhängig davon, was er tut. Jetzt tut's einmal etwas. Nein. Er sagt, ich komme und ich werde meine Herrlichkeit ausbreiten. Darum. Ich möchte, dass ihr dabei seid, wenn ich das tue. Und ich will euch als meine Mitarbeiter würdigen. Ich brauche euch dafür. Das ist eine totale positive Aufforderung. Das hat nichts zu tun mit schlechtem Gewissen, wo er uns immer auf die Finger klopft und immer wieder deutlich macht, wie faul wir sind und wie wenig wir für das Reich Gottes tun. Und dann sagen wir das vielleicht auch uns gegenseitig und vermitteln uns das, dass wir viel zu wenig im Reich Gottes tun, als Anklage, als Vorwurf. Nein, Gott sagt das nicht als Vorwurf. Er sagt das als Motivation. Kommend von diesem Wort her, schaut einmal, ihr Lieben. Ich komme und werde meine Herrlichkeit sehen lassen. Was gibt es Besseres, als wenn ihr eure Hände stärkt und mit hineingeht in dieses Werk? und eure wankenden Knie festmacht und feste Schritte tut, weil ich werde meine Herrlichkeit sichtbar machen. Es lohnt sich. Das ist eine positive Werbung. Das ist nicht eine Anklage. Das ist eine positive Herausforderung, in der uns Gott stellt, indem er uns das zum Ausdruck bringt. Unsere Augen zieht er auf seine Herrlichkeit. Und wenn wir auf seine Herrlichkeit schauen und uns dessen bewusst werden, was das meint, dann ist es etwas ganz anderes, die Hände zu stärken und die wankenden Knie zu festigen, damit wir feste Schritte machen können und uns herausfordern zu lassen, wieder neu aufzustehen. Und ihr Lieben, es ist ja auch so formuliert, dass es deutlich wird, hier geht es ja nicht um eine, wie soll ich sagen, ein Schimpfen über das Volk Gottes, dass sie eben so wenig auf ihn ausgerichtet sind oder so wenig tun. Er spricht zu müde gewordenen Menschen. Das sind ja Menschen, die tun ihr Werk. Und sie sind gegangen, aber sie sind dabei müde geworden. Das ist nicht jetzt wegen Faulheit, sondern da gab es Dinge, ist manchmal so schwer und da wird man manchmal müde. Das versteht Gott. Wenn wir manchmal müde werden, weil etwas so lange ist, wir haben gekämpft, wir haben gebetet und das ist nicht dieselbe, die Frucht entstanden, wird man müde. Und da sagt Gott, hört nicht auf. Gebt nicht auf, das ist diese Herausforderung. Ich werde euch sehen lassen, meine Herrlichkeit. Und damit ihr sie seht, ermutige ich euch, fordere ich euch, tretet in dieses Werk ein. Und steht wieder neu auf, es lohnt sich. Er selbst kommt. Und da steht auch, siehe, da ist euer Gott. Wir werden sehen, wenn wir aufstehen und wieder eintreten in dieses Werk, das der Herr vorbereitet hat, mit dem tiefen Glauben, dass er seine Herrlichkeit ausbreiten wird, dann werden wir sehen. Und das ist eine positive Herausforderung und ich möchte das für mich so in Anspruch nehmen. Wenn man müde wird, wenn man schon lange für etwas gehofft oder gebetet und so weiter hat, dann wird man manchmal müde, schlaff. Die Knie fangen zu wanken an, man kommt nicht so richtig vorwärts, man hat das Ziel aus den Augen verloren oder so irgendwie. Und da braucht man zuerst den Blick und dann kann man die Hände stärken und die Knie festigen. Zuerst der Blick. Das verändert alles. Und das will uns Gott machen. Er sagt immer, etwas zuerst voraus und dann sagt er so, und jetzt bitte ich euch, geht da mit hinein. Und da werden jetzt Bilder verwendet, die natürlich für vieles nun eine Wirklichkeit, wo es zum Beispiel eben heißt, stärkt die schlaffen Hände. Wenn wir dieses Bild verstehen oder wenn wir in der Bibel dieses Bild irgendwo versuchen auch zu deuten, dann werden wir sofort, für Bibelleser ist das irgendwo eine Assoziation, die sich gleich ergibt. Stärkt die schlaffen Hände hat etwas zu tun mit Gebet. Die Hände, die zum Gebet erhoben sind und die heruntersinken, schlaff werden. Jeder denkt an den Mose. Da ist es ein tolles Bild in der Wüste, beim Auszug, wie die Israeliten gegen die Amalekiter kämpfen und er ist oben auf dem Berg und hält seine Hände hoch zum Gebet. Und während er betet, kommt Sieg zu den Israeliten. Dann wird er müde und die Hände sinken herunter. Und dann setzt er sich auf einen Stein und er ist immer noch müde und wird immer müder. Und dann bittet er Aaron und Hur, die beiden Arme zu stützen. Weil immer dann, wenn die Hände oben waren, da waren die Israeliten im Vormarsch. Da ist das Reich Gottes sozusagen ausgebreitet worden. Und ihr Lieben, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das, wozu uns Gott herausfordert, wenn wir auf das Neue blicken, was er kommen wird, hat es in erster Linie zu tun mit Gebet. dass wir unsere schlaffen Hände wieder neu erheben zum Gebet. Und das ist ein persönlicher Aufruf, das ist ein Aufruf für Gruppen, für Hauskreise, für die ganze Gemeinde, für in jeder Hinsicht will uns Gott ermutigen, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Ihr werdet dadurch meine Mitarbeiter, die in mein Werk eintreten, indem ihr die Hände hochhebt, die schlaffen Hände, also jetzt als Bild gedacht, und das eintretet in das Gebet. Und der Mose, seine Haltung und das, was dabei geschehen ist, war ja auch deutlich. Er hat seinen Stab gehalten. Und der Stab ist ein Bild für Autorität und für Sieg. Das heißt, er hat durch sein Gebet den Sieg Israels über die Amalekiter proklamiert. Das war eine Proklamation. Und wenn die Kämpfenden unten gesehen haben, dass der Mose seinen Stab hochgehalten hat, dann waren sie ermutigt. Und dann haben sie sozusagen wirklich auch Sieg davon getragen. Das ist so wichtig, dass wir im Gebet, das ist das Erste, wie wir reagieren, wenn Gott sagt, ich werde die Herrlichkeit euch sehen lassen. Das ist die erste Reaktion. Dass wir sagen, im Gebet, ja Herr, wir glauben dir. Diese Sache möchte Gott, dass wir sie sagen. Ja, Herr, wir glauben dir nicht. Na, schauen wir mal, ob es wird. Und wenn es wird, dann sind wir dabei. Sondern dass wir sehr, das ist die Reaktion, schlaffen Hände hochzuheben und zu sagen, ja, Herr, wir glauben dir. Und weil du das gesagt hast, deswegen proklamieren wir, dein Reich soll kommen, deine Herrlichkeit soll herunterkommen auf diese Erde, auf unsere Gemeinde, auf unsere Stadt, in unsere Familien, in unsere Arbeitsplätze, wo auch immer hin, deine Herrlichkeit wollen wir sehen. Und wir glauben dir, dass du es tun wirst, weil du es gesagt hast. Und die Reaktion, die erste, ist das Gebet, ihr Lieben. Wenn wir das nicht im Gebet ergreifen, ist es ein Zeichen dafür, dass wir es nicht wirklich ernst nehmen. Es beginnt immer im Gebet. Es beginnt nicht mit lauter Aktivitäten, Geschachtelhuberei. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass wir aufgreifen, was Gott sagt und sagen, ja Herr, ich glaube dir, dass du sozusagen etwas tun wirst. Das ist der große Unterschied, ihr Lieben. Wenn Gott etwas sagt, dann wollen wir eintreten in das und dann laufen wir nicht umher und sagen, was können wir denn noch alles tun, damit etwas lebendig wird. Sondern wir möchten schauen, was Gott uns zeigt und sagen, ja, was du sagst, das machen wir. Was du sagst, da treten wir ein. Wo du deine Herrlichkeit uns zeigst, wo du eine Strategie gibst, da treten wir ein mit ganzem Herzen. Und wir proklamieren das mit unseren Gebeten. Ihr Lieben, das ist ein mächtiger Aufruf zum Gebet. Stärket eure schlaffen Hände. Und das Zweite, was mit den Händen natürlich zu tun hat, das ist natürlich auch diese, die Hände sind ein Beispiel für Geben. In der Bibel sehr viel mit Geben. Ihr wisst, dass über das Geben in der Bibel eine Menge gesagt wird. Da könnte man mehrere Predigten darüber halten. Aber das ist etwas, was ganz wichtig ist. Das Geben. Das Geben ist ein Ausdruck dafür, dass wir unsere schlaffen Hände emporheben und anfangen, sie ausstrecken im Sinne von Geben. Ihr Lieben, Geben hat etwas zu tun, dass wir etwas empfangen haben. So beginnt es immer. Christen sind Menschen, vielleicht die einzigen wahrscheinlich, die sich dessen bewusst sind, dass sie alles von Gott empfangen haben. Nichts, was wir haben, haben wir nicht empfangen, sagt Paulus. Da ist nichts, was wir nicht von Gott empfangen hätten, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Alles haben wir empfangen. Wenn wir also Menschen sind, die Finanzen haben, die Güter haben, wir sind nicht die Besitzer, sondern wir sind die Verwalter. Das ist ein riesiger Unterschied. Also es ist nicht, da ist eine Haltung, die Gott meint. Was ich euch gebe, auch wenn ihr es euch mit eurer redlichen Arbeit verdient habt, es gehört eigentlich gar nicht euch. Ja, Gott verwendet das alles auch, um für uns zu sorgen. Da ist keine Frage. Gott will nicht, dass wir verarmen. Das ist nicht der Punkt. Aber er will das, was er uns gegeben hat, auch an Finanzen, an Gütern, dass wir es verwalten für ihn. Dass wir ein gebendes Herz haben. Denkt an die Urgemeinde. Ihr Lieben, die Urgemeinde, da hat niemand, das ist interessant, in Apostelgeschichte 2, wo es heißt, wo sie sich zuerst versammelt haben, und dann heißt es, und plötzlich heißt es, und sie verkauften manches von ihren Gütern und sie gaben es, dann der Apostel legte es ihnen zu Füßen oder für die Armen. Niemand hat sie aufgefordert. Es steht nirgendwo ein Gebot, verkauft dein Gut, hab und gut. Sondern sie haben das getan, weil sie verwandelt wurden in ihrer Haltung zu einer gebenden Haltung, nicht zu einer hortenden Haltung. Wenn Gott uns etwas gibt, dann will er nicht, dass wir es haben, damit wir es horten, sammeln, für uns allein verwenden. Es bleibt genug für uns. Gott nimmt uns nicht weg. Im Sinne, dass bei uns nichts mehr übrig bleibt. Wir haben immer nur die Angst. Aber das, was Gott meint, ist, dass wir eine solche freigebige, freizügige Haltung gewinnen, die reagiert auf das, was Gott uns sagt. Und er sagt, wenn ich meine Herrlichkeit ausbreiten will, kostet das auch Geld. Und ich möchte euer Geld benutzen, denn ich habe es euch ja gegeben. Nach Maßgabe des Herzens. Und auch Paulus hat ja mal eine große Geldsammlung durchgeführt, wo er darüber auch schreibt. Und da schreibt er auch im Zusammenhang mit dem Geben. Und da sagt er, wenn ihr gebt, ihr Lieben, dann gebt nicht aus Unwillen, nicht aus Zwang. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist eine Haltung. Da geht es nicht darum, dass Gott festlegt, ein bestimmtes Maß, so und so viel müsst ihr geben und das andere dürft ihr für euch behalten. Um das geht es überhaupt nicht, um diese Frage. Es geht um das Reagieren darauf, dass wir verstehen, mit unserem ganzen Herzen verstehen, dass alles, was uns gegeben wird, auch was wir selber verdienen, ist ein Geschenk von Gott. Und es gehört ihm. Und wir dürfen es verwalten. Einerseits für uns selber, was wir brauchen, und andererseits, dass wir einen Blick gewinnen für das Reich Gottes, für seine Herrlichkeit, dass sie sich ausbreitet. Und das möchte Gott. Versteht ihr, wenn das Geben auch im Sinne von Finanzen, wenn das von dieser Motivation herkommt, dass wir sagen, Herr, du hast gesagt, du wirst deine Herrlichkeit ausbreiten. Wie kann ich diesen Prozess finanziell unterstützen? Das ist einmal eine Vorfrage, bevor ich überhaupt weiß, was ich tun kann mit Geld. Aber das ist eine Haltung, versteht ihr? Dann habe ich ganz andere Ohren, dann bin ich aufmerksam, wenn es Bedürfnisse im Reich Gottes gibt, wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, wenn das oder jenes getan werden muss, dass Gott uns sagt, schau, da hast du eine Möglichkeit. Und dann können wir frei entscheiden. Mit Jesus, was wir geben. Genau dasselbe, was mit Geld geschieht, geschieht mit Zeit und geschieht auch mit unseren Fähigkeiten. Das sind die drei großen Bereiche, die mit dem Geben zu tun haben. Das sind die Finanzen, das ist die Zeit. Zeit meine ich mit Hingabe, persönliche Hingabe in einen Dienst zum Beispiel. Und Fähigkeiten, dass wir unsere Fähigkeiten und Gaben, die wir von Gott empfangen haben, einsetzen. Nicht immer nur die Zeit für uns verwenden. Nicht immer nur die Fähigkeiten für uns verwenden. Sondern, dass wir ein gebendes Herz haben und sagen, Herr, auch meine Finanzen stelle ich dem Reich Gottes zur Verfügung. Meine Zeit stelle ich dem Reich Gottes zur Verfügung. Meine Gaben stelle ich dem Reich Gottes zur Verfügung. Dass deine Herrlichkeit durchbricht, das ist gemeint. Stärkt eure Hände. Warum? Weil Gott etwas tun will. Das ist nicht einfach eine allgemeine Aufforderung, jetzt tut's doch endlich einmal was oder spendet irgendwas oder was weiß ich, ja? Sondern das hat etwas zu tun mit einer Verheißung, ganz konkret. Ich werde euch zeigen, wie meine Herrlichkeit sich ausbreitet und wo ich euch gebrauche und wie ich euch gebrauche. Mit euren Finanzen, mit eurer Zeit, mit euren Begabungen. Und dasselbe Bild ist ja auch mit dem mit diesen Knien. Macht fest eure Knie, ihr Lieben, das ist eigentlich genau dasselbe Bild. Nämlich, wie gesagt, die Gefahr besteht immer, so wie bei den Händen, dass sie schlaff werden, dass wir müde werden im Gebet, dass wir müde werden im Geben, so können wir auch müde werden im Gehen, im Vorangehen. Wir können das Ziel aus den Augen verlieren, dann bleibt man irgendwo stecken. Und alle diese Prozesse, die sind ganz natürlich. Gott klagt uns deswegen nicht an, sondern er will uns herausfordern und sagen, weil ich etwas tun werde, was gesehen wird. Deswegen lohnt es sich, dass ihr nicht mehr so wankend geht, sondern feste Schritte macht. Und feste Schritte macht man dann, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und das ist so wichtig, wenn Gott sagt, ich werde das und das und das tun, dann können wir auf das zugehen. Und dann können wir mit festen Schritten darauf gehen. Und feste Schritte tun hat auch etwas zu tun mit Mut. Wankende Knie, das ist so etwas furchtsam, ja? Und das heißt ja auch da, sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Auch wenn Widerstände uns entgegengehen, gegenüber dem, was Gott vorhat, und wir das noch momentan nicht sehen, seid mutig. Seid mutig in eurem Zeugnis für Jesus vor jedermann. Seid mutig, Jesus zu bezeugen. Seid mutig, für Kranke zu beten. Auch wenn ihr Angst habt, dass nichts passiert. Aber Gott sagt, es wird passieren. Vielleicht nicht morgen, übermorgen, aber vielleicht in 3 Tagen oder in 3 Wochen. In einem Maß, wie wir es uns nie vorgestellt haben. Aber es wird geschehen. Deswegen seid mutig. Tut feste Schritte auf das Ziel zu, nämlich die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns so ermutigen möchtest mit dem, was du vorhast in dieser Stadt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in unserem Herzen mit diesem Wort etwas hervorbringst. Etwas Neues hervorbringst. Herr, ich bitte dich, dass du in uns selber eine Reaktion hervorbringst. Eine Reaktion, wo wir sagen, ja Herr, ich glaube, dass deine Herrlichkeit kommen wird. Ich möchte euch ermutigen, einfach eine Stille zu nehmen jetzt. Wo jeder für sich persönlich vor dem Gott etwas, vor Gott etwas aussprechen kann, wenn es ihm jetzt ehrlich auf dem Herzen ist. Wenn ihr euch gedrängt wisst zu sagen, ja, ich nehme diese Verheißung persönlich ernst, dass wir diese Herrlichkeit sehen werden, dann sagt ihm das persönlich, jetzt persönlich, ja Herr, ich glaube dir, dass du deine Herrlichkeit ausbreiten wirst. Und dann sagt ihm auch, Herr, ich bin bereit, meine schlaffen Hände zu stärken und meine wankenden Knie festigen zu lassen. Ich bin bereit. Wer das jetzt sagen kann, dem bitte ich das einfach in der Stille jetzt zu tun. Dass wir reagieren und sagen, ja, Herr, wir vertrauen dir, wir halten den Stab hoch, dass deine Herrlichkeit durchbricht. Herr Jesus, du freust dich über jede Reaktion. Und du nimmst das sehr ernst. Du nimmst uns auch beim Wort. Ja, Herr, und so wie wir das einzeln getan haben, wollen wir auch als Gemeinde das ausdrücken und sagen, ja, Herr, wir glauben, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Noch viel mehr. Möchte ich jetzt einfach bitten, dass wir aufstehen und wer es auf dem Herzen hat, dass wir diesen Satz gemeinsam bekennen. Also ich möchte niemanden vergewaltigen, sondern einfach bitten, wenn jemand das, diesen Satz mit mir gemeinsam jetzt aussprechen möchte, als eine Reaktion auf diese Verheißung, dass wir nur diesen einen Satz aussprechen. Ich sage den vor und dann bekennen wir ihn gemeinsam. Herr, wir vertrauen dir, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Lasst uns das sagen, vielleicht dreimal. Herr, wir vertrauen dir, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Herr, wir vertrauen dir, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Herr, wir vertrauen dir, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Amen. Amen.